Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 11. Mai 2026, etwa Viertel nach 10 am Abend. Das heißt, US-Börsen mittlerweile auch in ihrem wohlverdienten Feierabend. Und ihr habt es gemerkt, letzte Woche Montag ist der Podcast ausgefallen. Einen konkreten Grund dafür gab es eigentlich nicht. Ich hatte vor, ihn aufzunehmen, bin dann aber leider sehr früh eingeschlafen und ja, nachts um 2 oder 3 Uhr wollte ich ihn dann nicht noch aufnehmen. Hab dann überlegt, es morgens zu machen, am nächsten Morgen also, aber das hat dann auch nicht funktioniert und ich hoffe, ihr seid dann auch einmal ohne den Podcast ausgekommen. Kommt selten vor, aber war in dem Fall einfach mal so. Ansonsten der Podcast natürlich wie immer präsentiert von Just Trade. Just Trade, ein deutscher Neobroker, der sich nach wie vor auf dem Weg nach oben befindet und bei dem ihr schon etliche Kryptos, aber natürlich auch so gut wie alle Aktien handeln könnt und das zu sehr günstigen Konditionen. Insofern, wer noch kein Konto hat und um Kryptos oder eben auch Aktien zu handeln, der sollte sich Just Trade mal anschauen, zumal wir auch eine Aktion haben. Wer sich über den Link, der ja auch hier unter dem Podcast steht, dort anmeldet, dort registriert, also ein Konto anlegt, der kann auch einen Monat kostenlos den Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service, kurz TAC, von mir bei Stock3, ja, abonnieren. Und zwar, wie gesagt, einen Monat ist das Ganze kostenlos und dann könnt ihr euch ja entscheiden, ob es euch zusagt und ob ihr dann dabei bleiben wollt. Damit komme ich auch heute direkt zum Marktgeschehen und ich möchte heute mal mit den Kryptos beginnen, denn die beginnen so langsam, ja, ich will jetzt noch nicht von Ausbrechen sprechen, aber zumindest haben wir da bei etlichen Altcoins zuletzt Bodenformationen gesehen, die jetzt vor positiven, das heißt bullischen Abschlüssen stehen. Und das wäre natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Aber auch die großen, der Bitcoin beispielsweise, macht Freude. Aktuell knapp unter der Marke von 82.000 US-Dollar. Heute im Tagesverlauf auch schon darüber gewesen. Und es sieht derzeit doch danach aus, als würde immer mehr Geld in den Bitcoin, aber auch in die Kryptos allgemein fließen. Was den Bitcoin, was auch Ethereum und ein paar andere angeht, kann man das definitiv auch sogar noch nachvollziehen. Zwar ist jetzt die Zinssenkungsfantasie so ein bisschen aus dem Markt raus. In den USA wird keine mehr erwartet. In Europa rechnet man sogar langsam mit ersten Zinserhöhungen. Aber aus meiner Sicht werden diese Zinserhöhungen natürlich wenig bringen, solange der Krieg im Iran weitergeht und im Prinzip die Straße von Hormuz geschlossen bleibt. Da fehlt eben ein Fünftel des weltweiten Öls und dementsprechend bleibt der Ölpreis hoch und da kann die EZB die Zinsen noch so hoch heben. Sie wird damit die Inflation nicht senken können, weil es eben ja nicht an der Nachfrage liegt, dass Öl so stark nachgefragt wäre und der Kurs deswegen explodiert, sondern es gibt eben eine Knappheit, eine Angebotsverknappung und da helfen Zinserhöhungen eigentlich recht wenig, es sei denn, man zieht sie knallhart durch und schickt die Wirtschaft wirklich in eine massive Rezession, so nach dem Motto, ja gut, wenn wir halt mal minus 5% Wirtschaftswachstum in Anführungszeichen haben, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben nicht die hohen Inflationsraten. Und das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Gerade Europa, allen voran Deutschland, geht es ja wirtschaftlich ohnehin schon nicht besonders gut. Und in den USA wird man so einen Quatsch erst gar nicht versuchen, denn man möchte natürlich keine Weltwirtschaftskrise ausgehend von den USA, wie das 1929 vielleicht mal der Fall war, nochmal hier initiieren. Zumal das ja seinerzeit auch am Ende nicht besonders gut ausgegangen ist. Schließlich kamen die Extremisten dadurch in Deutschland, aber auch in Italien und so weiter an die Macht. Und das hat letzten Endes dann zu Weltkriegen geführt oder zu einem Weltkrieg geführt. Und von daher, wie gesagt, glaube ich, die Federal Reserve wird wahrscheinlich gar nichts machen. Also sie wird die Zinsen zwar nicht senken, aber auch nicht erhöhen. Die EZB wird vielleicht die ein oder andere Zinserhöhung machen. Die wird aber letztlich auch nichts bringen, außer dass sie die ohnehin stockende Wirtschaft im Euroraum und allen voran in Deutschland noch weiter ausbremst. Und alles in allem bleiben natürlich dann die Inflationsraten erhöht. Und wenn man sich jetzt vor Inflation schützen will, was hat man dann noch für Möglichkeiten? Also zum einen natürlich Gold, das ist klar. Auch Silber, wenn man so will. Wobei das ist ja auch ein Industriemetall. Also das ist auf der einen Seite dann natürlich als Absicherung gegen die Inflation ganz gut. Auf der anderen Seite das Industriemetall Silber, also die andere Seite von Silber, die leidet dann etwas darunter. Dennoch der Silberpreis zuletzt auch ganz gut gelaufen. Und dann hat man eben noch die Chance Bitcoin, quasi das digitale Gold, auch wenn dieses Narrativ zuletzt in Frage gestellt wurde. Und wenn man so will, das digitale Silber Ethereum. Hier muss man sagen, Ethereum hat ja in der Vergangenheit, also gar nicht so lange her, umgestellt von Proof of Work zu Proof of Stake und damit einhergehend auch noch andere Änderungen vorgenommen. Dadurch werden jetzt beispielsweise bei Transaktionen die Transaktionskosten niedrig gehalten, aber das, was dort eben gezahlt werden muss, wird verbrannt. Und dadurch hat man jetzt den Ether relativ stabil. Also man hat etwas mehr als 120 Millionen Ether auf dem Markt, aber da ist in den letzten Jahren nicht mehr viel dazugekommen. Teilweise war er sogar deflationär, wenn das Netzwerk besonders stark beansprucht und genutzt wurde. Also insofern, ja, Bitcoin und Ether, Ethereum sind dann sicherlich auch Alternativen zu Gold und Silber. Und dann muss man halt weiterschauen im Kryptomarkt. Wenn natürlich Bitcoin, Ethereum voranlaufen, dann kommen irgendwann auch die Altcoins, zuletzt Solana beispielsweise nach oben gesprungen. Troncoin, der sich von den Tiefs ausgehend fast verdoppelt hat in kurzer Zeit. Da gab es natürlich zum Teil auch andere Gründe. Und auch der ein oder andere, der zuletzt so ein bisschen in Ungnade gefallen war, wie BitTensor, der Tau, wo es ja da auch riesen Stress gab, was den Kurs unter Druck gebracht hat, aber auch der wieder erholt. Also alles in allem, der Kryptomarkt, das sieht so schlecht nicht aus. Auch auffällig, wir haben immer im europäischen Handel, also so vormittags deutscher Zeit bis in den frühen Nachmittag hinein, eher leicht nachgebende Kurse im US-Handel, also so der Nachmittag und der Abend, so wie jetzt noch 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, da finden sich eher Käufer, da gehen die Kurse eher nach oben. Und der asiatische Handel, ja, das ist eher so eine Seitwärtsbewegung, da geht es mal auf, mal ab. Aber alles in allem, wie gesagt, haben wir so ein Muster, das man durchaus erkennen kann und das sich vielleicht Trader auch kurzfristig zunutze machen können. Dann muss man natürlich noch die richtigen Coins und Tokens herauspicken. Wie gesagt, Bitcoin, Ethereum kann man definitiv immer nehmen. Dann Solana sicherlich mittlerweile auch etabliert und dann muss man halt weiterschauen. Insbesondere natürlich das Metaverse, muss man sagen, ist komplett in sich zusammengefallen. Ich glaube, Mark Zuckerberg bereut heute auch, dass er Facebook da in Meta Plattforms umbenannt hat. Wobei, er kann es ja nochmal umbenennen, denn die ganzen Metaverse-Projekte, die sind, glaube ich, größtenteils gescheitert. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass weit über 50% der ganzen Metaverse-Coins und Tokens mehr als 90% am Wert gegenüber ihren Höchstständen damals verloren haben und mehr als 2/3 der Projekte gelten auch generell als tot. Also da haben die Entwickler auch die Flucht ergriffen oder es wird auch gar nicht mehr genutzt, sodass es keinen Sinn mehr ergibt, da noch weiterzuentwickeln. Und von daher muss man da, wie gesagt, ganz gut aufpassen. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele gute Krypto-Projekte, gerade im Bereich Decentralized Finance. Da gibt es natürlich auch immer mal wieder den ein oder anderen Exploit oder Hack. Da muss man sehr gut aufpassen. Wenn das einen erwischt, kann man zum einen natürlich selbst auch seine Coins oder Tokens verlieren. Aber es schadet natürlich kurzfristig auch den Projekten. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es da auch sehr, sehr gute und da kann man sich definitiv mal umschauen und sollte dann doch profitieren können. Ansonsten der Aktienmarkt weiter in den USA on fire, getrieben in erster Linie von diesem KI oder AI-Trade. Schauen wir aber zunächst auf den deutschen Markt und da hatten wir heute den DAX eigentlich den ganzen Tag über mehr oder weniger im Minus, hat zwischenzeitlich mal immer ins Plus gezuckt, aber größtenteils im Minus. Aber zum Handelsende reicht es dann tatsächlich für ein Plus von 11,65 Pünktchen oder 0,05%, 24.350,28 der Zetra Schluss. Nachbörslich geht es dann etwas nach unten, aktuell 24.260 Punkte, die Taxe bei Lang und Schwarz, also L&S, und da muss man mal schauen, was da über Nacht noch passiert, aber alles in allem muss man sagen, ja, der DAX hinkt derzeit dem US-Markt hinterher, aber das liegt eben auch daran, in den USA wird das Thema KI oder AI nicht nur an der Börse groß gespielt, sondern die großen Tech-Konzerne wie Microsoft, wie Alphabet und so weiter investieren natürlich Milliarden und Abermilliarden in dieses Thema und werden damit natürlich sowohl technologisch als aber auch letztlich wirtschaftlich in diesem Bereich dann auch wieder nachhaltig die Führung haben, so wie das ja auch schon im Internet damals der Fall war. Da gab es ja auch die Dotcom-Bubble, da gab es ja den neuen Markt in Deutschland, wo es auch viele interessante deutsche Internetunternehmen gab. Ich erinnere mich noch an solche Dinge wie Endemann Internet, die hatten eine Suchmaschine und so weiter, aber die sind dann letztlich alle in sich zusammengefallen und das große Geld, das wurde und wird bis heute dann in Amerika gemacht, Alphabet, die ehemalige Google, allen voran. Die Gewinner und Verlierer im DAX, heute auf der Verliererseite M2 Aero Engines, Adidas und GEAG Group. Aktuell muss man allerdings ein bisschen aufpassen, wir haben den Mai, das heißt Hauptversammlungssaison und nach der Hauptversammlung gibt es ja dann immer auch die Dividendenausschüttung, die in Deutschland auch meistens jährlich passiert, anders als in den USA, wo das ja eher quartalsweise, teilweise sogar monatlich der Fall ist. Und da kann es natürlich auch immer wieder Dividendenabschläge geben, die dann einzelne Aktien belasten. Da kann ich jetzt nicht immer auf jeden Einzelfall mir im Vorfeld das heraussuchen, deswegen immer so ein bisschen unter Vorbehalt. Aber man muss sagen, M2 Aero Engines zuletzt teilweise sehr, sehr stark erstmal nach oben gelaufen, ist noch nicht so lange her. Da haben wir hier Kurse gesehen von über 400 Euro. Dann zwischenzeitlich eine heftige Korrektur zurück in Richtung ja, unter 280, nicht ganz auf 275. Und kurzfristig dann zuletzt wieder eine Gegenbewegung nach oben in Richtung 325. Und jetzt heute geht es nach unten wieder knapp unter die Marke von 300. Wie gesagt, ob hier vielleicht auch ein Dividendenabschlag mit reinspielt, weiß ich jetzt hier gar nicht. Fakt ist, das Chartbild sieht unruhig aus, kurzfristig, aber langfristig ist das eine absolute Gewinneraktie, die eigentlich in der Vergangenheit immer nur nach oben gelaufen ist, was auch dem Geschäftsverlauf entspricht. Mit einer Ausnahme, kurz nachdem sie in den DAX damals reingekommen ist, gab es eben diese Covid-Pandemie. Und da wurden ja kurzfristig dann auch ja, der Flugverkehr stark betroffen. Der war ja teilweise da regelrecht lahmgelegt. Und da hat man natürlich kurzfristig auch Befürchtungen gehabt, naja, wenn weniger Flugzeuge jetzt fliegen und je nachdem, wie lange das dauert, dann braucht man auch weniger Flugmotoren und so weiter. Und da ist die Aktie nach der DAX-Aufnahme regelrecht gecrashed in kurzer Zeit. Aber nachdem die Pandemie dann vorbei war, ja, entwickeln sich die Geschäfte wieder wie in der Vergangenheit kontinuierlich nach oben. Man ist ja auch vor Konkurrenz ganz gut geschützt, weil das nicht so einfach ist. Man muss da ja nicht nur die Motoren bauen können, man braucht die entsprechenden Zertifizierungen. Dann braucht man den gewissen Markennamen, denn so ein großer Flugzeugbauer, der kauft natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Flugzeugmotoren bei irgendeinem Start-up, was jetzt gerade mal vielleicht seinen dritten Motor da von Hand gebaut hat. Also insofern, da gibt es durchaus Burggräben und das sieht alles in allem ganz gut aus. Und es gibt ja auch Konkurrenten, beispielsweise die Rolls-Royce, die machen ja nicht mehr viele Autos, sondern in erster Linie ist das jetzt auch ein Motorenbauer. Und von daher, wie gesagt, ganz spannende Aktie eigentlich, gerade nachdem sie zuletzt etwas zurückgekommen ist, auch wo sie jetzt heute nochmal 3% verliert. Wenn man die nochmal so im Bereich 275 Euro oder sogar darunter bekäme, dann könnte das durchaus ganz interessant sein. Dann Adidas, der gesamten Sportartikelbranche, Nike, Puma und wie sie alle heißen, geht es nicht besonders gut. Adidas hat zuletzt hier sogar ein bisschen besser abliefern können als eben diese Konkurrenten. Gerade Nike steht ja auch sehr, sehr stark unter Druck, aber auch Puma. Aber das hat letztendlich dann auch immer nicht allzu viel geholfen. Die Aktie hat zwischenzeitlich immer mal wieder Kurserholungen gezeigt, aber übergeordnet befindet sie sich in einem ganz klaren Abwärtstrend. Ist noch nicht so lange her, im Februar 2025, also etwas mehr als ein Jahr, hatten wir noch Höchstkurse über 260 Euro. Mittlerweile sind wir im Tief bei 130, unter 130 gewesen. Die Aktie hat sich dann also in dieser Zeit etwa halbiert. Sie versucht sich jetzt so ein bisschen zu stabilisieren. Man muss jetzt aber abwarten, ob das gelingt. Zuletzt ging es so ein bisschen hin und her. Aktuell jetzt knapp oberhalb der 140-Euro-Marke. Wenn sie jetzt nicht mehr unter die 130 nachhaltig fällt, dann sieht das eigentlich nach einem Boden so langsam aus. Aber der ist, wie gesagt, noch nicht vollendet und von daher muss man die Aktie sehr engmaschig beobachten und ist jetzt auch keine Aktie, wo man sich beeilen muss mit einem Einstieg. Ja, und dann die GEA Group, auch noch nicht so lange im DAX, muss man sagen. Ein deutscher, wenn man so will, Maschinen- und Anlagenbauer. Und ja, die Aktie ist deswegen in den DAX gekommen und das ist halt immer das Problem bei diesen DAX-Aufsteigern, weil sie in den, ja, nicht nur Monaten, sondern Jahren zuvor ganz gut gelaufen ist. Das Unternehmen hat auch gute Geschäfte gemacht. Also das stand durchaus im Einklang, diese Kurssteigerung mit der Geschäftsentwicklung. Nur sie kommen dann halt in den DAX, nachdem es jahrelang sehr, sehr gut gelaufen ist. Und das ist dann wieder Maschinenanlagenbau. Das ist dann durchaus zyklisch. Und das haben wir jetzt auch bei GEA zuletzt so ein bisschen gesehen. Seit die Aktie im DAX ist, geht es dann nicht mehr so wirklich voran. War in der Spitze schon mal bei, ja, knapp 67 Euro, ist zwischenzeitlich mal in Richtung, ja, 54 etwas darunter sogar abgetaucht. Wir haben jetzt charttechnisch, muss man sagen, könnte das eine Art Doppeltop auch sein, was wir da so im Bereich 66, 67 Euro gesehen haben. Und noch ist diese Doppeltop-Formation zwar nicht vollendet, dazu müsste der Kurs jetzt noch nachhaltig unter 54 Euro rutschen, aber mit dem heutigen Kursverlusten von über 4, fast 5%, Schlusskurs 56, 35, ist man jetzt auch nicht mehr allzu weit davon entfernt. Also das muss man definitiv im Auge behalten. Könnte sein, dass dann hier eine größere Korrektur kommt. Die Aktie könnte durchaus in Richtung 45 und wenn das nicht hält, auch in Richtung 40 oder sogar 35 Euro weiterfallen. Also da muss man sich definitiv jetzt auch nicht beeilen, zumal, wie gesagt, in den USA ja die KI oder AI-Werte in erster Linie für die Kursgewinne verantwortlich sind und da passt GEA Group natürlich so gut wie überhaupt nicht rein. Die Gewinnerseite, Deutsche Börse, Prentec und BASF. Deutsche Börse, muss man sagen, die Aktie zwischenzeitlich auch heftig korrigiert, ist zwischenzeitlich mal von Kursen in der Spitze von knapp unter 300 Euro auf in Richtung, ja, knapp über 200 Euro gefallen. Also das waren dann auch schon kräftige Verluste, etwa 30, 33%. Zwischenzeitlich jetzt aber wieder gut erholt. In der Spitze war sie schon wieder bei 270, hat dann nochmal zurückgesetzt. Jetzt heute haben wir wieder Kaufdruck gesehen, knapp unterhalb von 250. Ich denke, die Aktie ist definitiv auch noch nicht komplett frei nach oben. Es kann hier noch weitere Rücksetzer geben, die die Aktie nochmal so in Richtung 235 bis 240 führen könnten. Aber da in etwa sollte dann so langsam der Boden gefunden sein. Auf 5 oder 10 Euro kann man es nie genau sagen. Prozentual sind das ja dann auch nicht so große ja, Unterschiede im Kurs. Also ob man jetzt dafür 235 oder 225 kauft, das sind irgendwie 4% etwa. Natürlich, wenn man es günstiger schafft, umso besser, aber man kennt halt vorher nicht das genaue Tief. Und wenn man in diesem Bereich die Aktie bekommt, dann ist sie für mich auch ganz interessant. Und ich denke, dass sie über kurz oder lang auch wieder Richtung 295, 300 steigen kann. Allerdings muss man auch hier sagen, im Kryptobereich, der Bereich Decentralized Finance, da gehören auch die sogenannten DEXs, Decentralized Exchanges dazu. Und die könnten langfristig natürlich so einem Börsenbetreiber, wie die Deutsche Börse AG es ist, wie es aber auch die New York Stock Exchange ist und andere, der London Stock Exchange und so weiter, die könnten natürlich von solchen DEXs in die Bredouille gebracht werden. Aber aktuell ist die Nutzung dieser DEXs, und das predige ich auch schon seit einigen Jahren, noch zu kompliziert für den Otto-Normalanwender. Das ist so ein bisschen wie damals die E-Mail. Also die war ja auch schon früher auf dem Markt, aber zu Beginn konnten das quasi nur Informatikstudenten oder halt ja, schon ausgebildete Entwickler sich einrichten. Deswegen hat es gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Aber als dann die ersten Mailprogramme kamen, unter anderem auch damals von Netscape 1, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, dann hat sich das dann auch in der Masse durchgesetzt. Dann musste man das nur einmal einrichten und dann war es einfach zu bedienen. Und wenn sowas bei den DEXs mal passieren würde, ja, dann könnte das natürlich auch diese Börsenbetreiber unter Druck bringen. Auf der anderen Seite, die deutsche Börse schläft nicht, hat sich mit 1,5% bei Kraken eingekauft, mit denen ich auch eine Kooperation habe. Könnt ihr ja regelmäßig bei meinen YouTube-Videos bewundern. Und morgen Abend, am Dienstagabend, gibt es ja dann auch das nächste Webinar aus der Serie Kryptomärkte live im Fokus. Und ich glaube, wir haben das vom Timing her ganz gut aufgesetzt. Wie gesagt, ist jetzt das dritte Webinar, läuft also seit etwa einem Monat. Und in dieser Zeit sind die Kryptos ja auch ganz gut gelaufen. Also wer da in den Kryptomarkt jetzt einsteigen will, der kann da auch morgen gerne mal vorbeischauen, kann man sich kostenlos anmelden. Das Ganze ist auch kostenlos. Und selbst wenn man sich anmeldet und es dann aus irgendeinem Grund verpasst, bekommt man immerhin dann hinterher die Aufzeichnung und den Link dazu. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich dort anzumelden, zumindest mal. Ja, dann Prentec aus dem Chemiesektor, der steht natürlich generell unter Druck schon seit einiger Zeit, aber jetzt zuletzt hat sich hier die Stimmung auch ein bisschen aufgehellt, obwohl natürlich der hohe Ölpreis gerade solche Chemieunternehmen, BASF allen voran, nochmal belasten müsste. Aber hier sagt man sich wohl, okay, da ist jetzt so viel Negatives eingepreist und wenn jetzt da es eine Lösung in diesem Konflikt geben sollte und der Ölpreis dann kurzfristig deutlicher zurückkommt, dann wäre das eine Art Befreiungsschlag für die ganze Branche. Deswegen zuletzt Aktien wie zum Beispiel auch Lanxess, aber selbst BASF, zu der komme ich gleich noch, die war nämlich heute der Tagesgewinner, ja, etwas erholt und in diesem Zusammenhang auch Brenntag ist noch nicht so lange her, vor wenigen Wochen muss man sagen, ja, ist noch keine, ja doch, 6, 7 Wochen her, stand die Aktie noch unterhalb von 44, jetzt sind wir schon wieder überhalb von 62. Da sieht man, selbst mit einem DAX-Titel lässt sich kurzfristig manchmal traden. Man muss sie natürlich richtig erwischen und bei Prentec ist das natürlich so, die Aktie war auch in der Vergangenheit schon sehr volatil. Also gerade das ist doch nicht einfach, die richtig zu treffen. Ja, und dann BASF, aktuell wieder über die 50-Euro-Marke gestiegen. Heute schönes Plus von 3,5%. Wie gesagt, zuletzt die Chemiebranche wieder so ein bisschen im Aufwind an der Börse. Dort hat man jetzt jahrelang ja draufgeprügelt. Jetzt scheint man hier das Tal der Tränen durchschritten zu sehen. Es gibt auch Hoffnungen, wie gesagt, dass der Irankrieg vielleicht dann doch irgendwann jetzt in naher Zukunft endet. Und was bei BASF sehr auffällig ist, die Aktie befindet sich übergeordnet in einer relativ großen Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite die 40-Euro-Marke, die Unterstützung, auf der Oberseite 55, so in etwa der Widerstand. Und die Aktie ist zuletzt 4 oder 5 Mal gegen diesen Widerstand gelaufen, danach immer wieder zurückgefallen, aber hat dann immer wieder einen neuen Anlauf genommen. Und oftmals ist es so, wenn eine Aktie 5, 6, 7 oder auch 8 Mal oder auch 9 Mal, gibt es zwar selten so oft, aber 4, 5, 6 Mal gibt es schon öfter, gegen so einen Widerstand quasi hämmert, dann wird dieser Widerstand, wie soll man sagen, wie so eine Wand durch einen Vorschlaghammer so ein bisschen mürbe gemacht und irgendwann erfolgt dann der Ausbruch. Und wenn das hier gelingen sollte, über die 55 Euro nachhaltig zu steigen, dann kriegen wir halt Kaufsignale, die die Aktie auch in Richtung ja, 65 bis 70 steigen lassen könnten. Hinzu kommt, dass BASF natürlich ein sehr guter Dividendenzahler ist. Kurzfristig muss man allerdings durch die Dividende auch ein bisschen aufpassen, denn wenn da der Dividendenabschlag noch reinkommt, kann das die Aktie auch wieder zurückholen. Also von daher, Muss man mal genau beobachten, aber sieht derzeit definitiv ganz interessant aus und sicherlich eine der Aktien aus dem DAX, die man sich aktuell ganz oben auf die Watchlist packen sollte, und zwar in dem Fall bullig. Ja, dann der MDAX heute mit einem Plus von 267,70 Punkten, 0,86%, 31.448,76 der Schlusskurs. Nachbörslich geht es hier einen Tick nach unten, aber das ist nicht der Rede wert. Von daher, ja, muss man hier schon sagen, der Index hat zuletzt auf der Unterseite das volle Korrekturpotenzial ausgeschöpft, aber ist jetzt drauf und dran, auf der Oberseite Gas zu geben. Über die 32.500 müsste der MDAX noch drüber, dann würde es hier definitiv charttechnisch sehr, sehr freundlich aussehen und wir hätten Kaufsignale, die den Index sogar längerfristig, also jetzt nicht auf Sicht der nächsten Wochen, aber sicherlich auf Sicht der nächsten Monate in Richtung 38.000 Punkte, vielleicht sogar 40.000 Punkte treiben könnte. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute ThyssenKrupp, Aixtron und TKMS. ThyssenKrupp, Stahlkonzern, zuletzt die Aktie ganz gut gelaufen, hat natürlich auch profitiert. TKMS, die ja heute auch auf der Verliererseite stehen, ja, konnte man an die Börse bringen, sogar sehr erfolgreich. Da läuft es auch derzeit sehr erfolgreich und dennoch, der Rüstungstrade, der scheint so ein bisschen vorbei zu sein und das hatten wir auch in der aktuellen Ausgabe, der letzten Ausgabe des Total Return Börsenbriefs genauso thematisiert. Wir hatten gesagt, ein Rheinmetall wird weiter fallen, sicherlich in Richtung 1200 Euro, wahrscheinlich sogar Richtung 1000 Euro. Heute ist sie deutlich unter Druck und das ist für uns nach wie vor das beste Rüstungsunternehmen. Aber wir haben auch andere Rüstungswerte angesprochen und auch TKMS war uns zu teuer. Es gab zuletzt einige positive Analystenstudien, wenn man so will, zu der Aktie. Da wurde dann darauf verwiesen, ja, da läuft es rund, die kriegen Aufträge ohne Ende. Ja, aber das ist ja nichts Neues, sonst hätten sie ja nicht zu den Kursen, wie sie an die Börse gekommen sind und danach ist sie ja noch weiter gestiegen, an die Börse gehen können. Denn es ist noch nicht so lange her, vor 3, 4 Jahren, da stand ThyssenKrupp kurz davor, TKMS in die Insolvenz zu schicken, weil damals lief es da gar nicht rund und dann kam eben dieser Krieg in der Ukraine und diese Aufrüstung in Europa, auch besonders jetzt in Deutschland. Und dadurch, ja, hat man aus einem eigentlich, wenn man so will, schon Abfallprodukt wie TKMS, das man in die Insolvenz schicken wollte, plötzlich eine Perle bekommen und hat dann die Gunst der Stunde genutzt und sie natürlich dann möglichst gut an die Börse gebracht. Hätte man vielleicht mit der Aufzugtochter damals besser auch gemacht, aber gut. Anderes Thema, Fakt ist, die Aktie von ThyssenKrupp zuletzt gut erholt, aber der Rüstungstrade läuft so ein bisschen so langsam aus. Die Rüstungsaktien geben tendenziell nach. Es gibt Hoffnung auf Frieden in der Welt, was ja tendenziell jetzt auch mal ein gutes Zeichen ist. Aber ja, wenn dann eine TKMS unter Druck gerät, wenn der Rüstungssektor unter Druck gerät, dann belastet das natürlich auch Stahlwerte. Generell das Thema grüner Stahl, was man ja einmal hier gespielt hat, ist natürlich völliger Humbug. Das wird sich in Deutschland nicht durchsetzen. Da hat ja der Chef von ArcelorMittal oder einer der hochrangigen Manager von ArcelorMittal damals alles zugesagt, dass das eine grüne Utopie ist. Und dabei bleibt es auch. Und ThyssenKrupp, wie gesagt, denke ich, dass die Aktie nicht mehr lange über 10 Euro stehen wird und würden wir derzeit tendenziell eher mal Gewinne mitnehmen, wenn man da noch drin ist. Das Gleiche gilt, wie gesagt, auch für TKMS, wobei man sagen muss, fundamental wirkt die Aktie natürlich sehr günstig, keine Frage, aber da muss man jetzt auch schauen, was da eben alles am Ende auch rauskommt. Man hat Aufträge bekommen, die muss man jetzt abarbeiten. Es kann aber durchaus sein, ja, dass da auch vielleicht Auftraggeber Rückzüge machen, weil vielleicht das Ganze nicht so schnell geliefert werden kann, weil es am Ende dann doch zu teuer wird, weil man es vielleicht dann doch nicht mehr braucht. Putin hat ja jetzt heute oder gestern in einem Interview gesagt, der Ukraine-Krieg könnte sich dem Ende nähern, hat Gerhard Schröder da als Vermittler vorgeschlagen. Also, wie gesagt, es gibt durchaus Hoffnung auf etwas mehr Frieden in der Welt. Das ist natürlich für die Rüstungsbranche schlecht und alles, was da so ein bisschen dranhängt. Und dementsprechend ThyssenKrupp, TKMS heute im Gleichmarsch nach unten. Und man muss sagen, es gibt ja noch eine andere Tochter, gerade wo wir eben das Thema grünen Wasserstoff bei ThyssenKrupp, ja, wo ich das schon kurz thematisiert hatte, Nucera. Und das war natürlich ein absoluter Grottenbörsengang. Die Aktie seit dem IPO, ja, mehr oder weniger mehr als halbiert und kommt einfach nicht auf die Beine. Und wir hatten sie auch im Total Return Börsenbrief des Öfteren als Short-Kandidaten. Also insofern lagen wir da auch richtig. Ansonsten Aixtron, der zweitgrößte Verlierer, hier muss man sagen, ist natürlich ein KI-Profiteur, keine Frage. Chip-Maschinenbauer könnte man kurz zusammenfassen, was Aixtron macht. Überlebender des neuen Marktes, grundsätzlich ein Unternehmen, das ich deswegen auch schon seit vielen Jahren immer engmaschig verfolge. Ist ja auch nicht so weit hier von Trier weg, Aachen, wo die sitzen oder in der Nähe von Aachen. Aber ja, zuletzt, das ging mir ja dann doch ein bisschen zu schnell, zu stark nach oben, so ein bisschen auch wie bei Süß Microtech, selbst wenn sie ein KI- oder AI-Profiteur sind, was ich gar nicht in Abrede stellen will, war das ja auch ein großer Schluck aus der Pulle. In der Vergangenheit war es oftmals so, nach solchen Monster-Rallies, damals auch das Thema LED, konnte man zum Beispiel über Aixtron sehr schön spielen, weil sie da auch Maschinen hatten, mit denen dann die LEDs produziert wurden. Und da hieß es ja mal, alle Glühbirnen werden durch LEDs früher oder später ersetzt. Gerade auch in China, großes Thema damals gewesen, ist schon mehr als 10 Jahre her. Und auch da ist die Aktie damals nach oben galoppiert. Irgendwann hatte sie dann aber einen Top erreicht und dann ging es eben über Jahre nur abwärts. Und das ist eben sehr, sehr zyklisch bei Aixtron. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Aufwärtszyklus schon am Ende ist. Kann durchaus sein. Solche Rücksetzer, wie wir zuletzt gesehen haben, gehören dazu. Und vielleicht steigt die Aktie noch über 50, über 60 Euro, vielleicht sogar Richtung 100. Dann können sich sicherlich viele, die am neuen Markt dort eingestiegen sind, noch freuen, wenn sie noch bis heute dabei sind, weil sie dann auch endlich mal aus den Verlusten raus wären. Aber ja, aus meiner Sicht ist das ein bisschen zu viel des Guten und auf diesen Trade noch aufspringen würde ich nicht. Es sei denn, die Aktie kommt jetzt deutlich stärker mal zurück, aber dann ist auch immer das Problem, dann kann es natürlich auch sein, dass der Trade zu langsam am Ende ist und dass man dann zu früh einsteigt, weil eben dann ein längerer Abwärtszyklus eben Fahrt aufnimmt. Also insofern Aixtron sehr, sehr schwierig. Wer sie richtig getroffen hat, wer schöne Gewinne hat, definitiv, man kann sie laufen lassen, man kann ja mal von Zeit zu Zeit Teilgewinne mitnehmen, aber es ist kein No-Brainer und keine Aktie für die Ewigkeit, die man sich einfach nur ins Depot legt und dann Buy and Hold macht, da kann man dann im Zweifel böse auf die Nase fallen. Die Gewinnerseite, Auto One Group oder Auto 1 Group, Redcare Pharmacy und Delivery Hero, Auto 1, Auto One hatte ich hier oft im Podcast besprochen zu Kursen von 4, 5, 6, 7, 8 und auch 9, 10, 11, 12 Euro. Seinerzeit wollte sie niemand haben, in der Spitze stieg sie dann über 30. Ich hatte dann die Verantwortlichen des Unternehmens auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen, die haben eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Ich hatte gesagt, grundsätzlich glaube ich, dass das Unternehmen noch Potenzial hat, dass die Aktie auch noch Potenzial hat, aber bei 30 ist sie kurzfristig ein bisschen ausgereizt. Dass sie dann aber sich in der Spitze mehr als halbiert, hätte ich auch nicht gedacht, also so ausgereizt fand ich sie dann nicht. Aber zuletzt hat sie dann eben auch auf diesen Tiefs wieder Käufer gefunden, ist jetzt wieder auf dem Weg Richtung 20 Euro. Ich denke, da wird mittellangfristig sicherlich noch einiges nach oben gehen, ist definitiv auch nicht so zyklisch wie Aixtron, also schon eher so eine Aktie, bei der man Buy and Hold machen kann, wobei man sagen muss, wer das bei 4, 5, 6 oder auch 8 Euro gemacht hat, der hatte ja niemals Probleme, hatte zwar zwischenzeitlich mal deutlich weniger Gewinn, aber lag ja immer noch dick im Plus. Ich denke, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Also die Aktie kann kurzfristig oftmals sehr, sehr stark hin und her springen, sowohl nach oben als auch nach unten. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist der Kurs nach oben vorgezeichnet. Also insofern schon eher eine Buy-and-Hold-Aktie, muss man schon so ganz klar sagen. Zumal der Markt, in dem man hier tätig ist, Gebrauchtwagen, sehr, sehr zersplittert ist und man hier noch einiges an Wachstumspotenzial sicherlich hat. Dann Redcare Pharmacy, ehemalige Shop-Apotheke, da war ich immer sehr kritisch bei Kursen von 100 und weit über 100 Euro, hat sich dann auch als richtig herausgestellt, selbst nach dem heutigen Kurssprung von fast 7%, die Aktie noch immer unter 50 Euro und das ist auch kein Wunder, denn grundsätzlich nutze ich auch sehr, sehr gerne Shop-Apotheke und andere Online-Apotheken, zuletzt Apotal habe ich, glaube ich, einen Blutgruppentest mal bestellt, um mal herauszufinden, was ich eigentlich für eine Blutgruppe habe. Der hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, da ist man halt auch, ich habe nach diesem Blutgruppentest gesucht, habe dann gesehen, bei Shop-Apotheke kostet der, keine Ahnung, 22 Euro und bei Apotal waren es dann halt nur 15, weil die auch irgend so eine Aktion hatten, dass es da einen gewissen Rabatt drauf gab. Normalerweise lagen die Preise immer so im Bereich 20 bis 25, teilweise bis 30 Euro. Aber wie dem auch sei, man entscheidet sich dann halt für den günstigsten Anbieter. Man musste sich dann noch nicht mal bei Apotal irgendwie als neuer Kunde registrieren. Man konnte das einfach als Gast auch bestellen, über PayPal abwickeln, bezahlen. Also insofern, da ist die Konkurrenz eben groß und klar, wegen 3 Cent irgendwo anders würde ich die Aspirin jetzt nicht bestellen, aber wenn es dann halt ein paar Euro schon sind, wie zum Beispiel bei diesem Blutgruppentest, dann macht man das eben dann doch schon und insofern ist da natürlich, wie gesagt, der Wettbewerb groß, der Druck groß, der Wettbewerbsdruck, der Preisdruck und daher weiß ich nicht, warum man in solche Online-Apotheken unbedingt als Aktie investieren sollte. Also ja, ich war da bei Redcare Pharmacy immer kritisch, das hat sich dann im Nachhinein als richtig herausgestellt. Man muss aber auch sagen, irgendwann ist natürlich auch jede Aktie mal entweder zu teuer oder halt in dem Fall zu günstig. Zuletzt war Redcare Pharmacy vielleicht zu günstig, deswegen zuletzt auch Kursgewinne, aber trotzdem ist das jetzt auch keine Aktie, in die ich unbedingt viel Geld investieren würde und ansonsten vielleicht als Trading-Vehikel mal interessant. Dann Delivery Hero, zuletzt auf dem Weg nach oben, heute Kurssprung von 18%, da machen aktivistische Investoren Druck, generell muss man allerdings sagen, ich bleibe dabei, wirkliches Geschäftsmodell haben die nicht, das ist eine Art Hedgefonds, der mit Lieferdiensten herumhantiert, handelt. Und da kann ich jetzt nicht wirklich etwas sehr Positives drin sehen. Zuletzt sind aktivistische Investoren eingestiegen. Die machen jetzt, wie gesagt, Druck auf das Management, dass man da mal abliefern müsse. Und das hat der Aktie zuletzt gut getan. Kann durchaus sein, wenn die weiter Druck machen, dass der Kurs noch weiter nach oben geht. Denn fundamental war die Aktie zuletzt tatsächlich recht günstig. Und in der Vergangenheit, ist noch nicht so lange her, stand der Kurs teilweise ja noch über 40 Euro. Zuletzt teilweise dann da unten im Bereich 15 Euro. Und wer da als aktivistischer Investor eingestiegen ist, vielleicht irgendwo zwischen 15 und 20 und es dann schafft, den Kurs in Richtung 30, 35 zu treiben, der hat dann eben schon schnell einen Verdoppler. Also das ist durchaus bei solchen Aktien dann möglich. Dennoch, wer da mitspielt, der muss auch das Risiko kennen. Wer jetzt da schöne Gewinne hat, herzlichen Glückwunsch. Ich würde allerdings auch hier ja keine Aktie für die Ewigkeit sehen und tendenziell eher ein Trading-Vehikel. Und da muss man dann im Zweifel eben auch schnell rein, aber genauso schnell eben wieder raus. Dann der SDAX, heute mit einem Minus von 72,46 Punkten oder 0,39%. 18.556,07 Punkte. Nachbörslich 30 Punkte nach unten getaxt. Also der DAX, den erwischt es dann auch am härtesten. Und selbst das ist ja jetzt kein dickes Minus, was wir da nachbörslich sehen. Der SDAX generell charttechnisch sieht weiterhin recht gut aus, ist drauf und dran, frische Kaufsignale zu generieren, hat sich ja jetzt über die Marke von 18.000 und auch 18.500 nach oben katapultiert. Jetzt muss er sich da noch ein bisschen abstoßen. Aktuell sind wir noch nicht nachhaltig drüber, aber wenn wir mal über die 19.000 kommen, dann wird es halt immer nachhaltiger und dann kriegen wir Kaufsignale, die den Index in Richtung 22.000, 22.500 Punkte weiter steigen lassen könnten. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: KSB, Elmos Semiconductor und Verve Group. KSB, Pumpenhersteller, die Aktie zuletzt mit einem Run teilweise über 1.000 Euro gestiegen. Jetzt haben einige Anleger mal so ein bisschen überlegt, haben sich dann gedacht, okay, das war schon eine sehr, sehr starke Kursrally, vielleicht ging die ein bisschen zu weit, haben Gewinne mitgenommen. Ja, das hat kurzfristig zu stärkeren Verlusten geführt. Ich denke aber, die Aktie wird nicht ins Bodenlose fallen. Es ist natürlich ein relativ kleines Unternehmen, von daher auch, wenn man so will, Small Cap, und da sind natürlich die Kursbewegungen oftmals extremer, weil da eben nicht so viel Handel in diesen Werten stattfindet. Zuletzt, wie gesagt, in der Spitze, ich sehe es sogar nicht nur über 1.000, sondern in der Spitze sogar über 1.250 Euro gestiegen. Also das war jetzt schon eine kräftige Korrektur zuletzt, aber die könnte jetzt so langsam auch auslaufen, so der Bereich 750 bis 800, wo wir jetzt eingetaucht sind. Der ist eigentlich auch charttechnisch eine ganz gute Unterstützung. Ähnlich Elmos Semiconductor, war ich ja auch auf dem Eigenkapitalforum, war danach recht begeistert von dem Unternehmen, was ja die Verantwortlichen dort sehr, sehr gut präsentiert hatten und vor allen Dingen auch aufgezeigt haben, wie sie den Wert für die Aktionäre jetzt steigern wollen, auch kurzfristig. Das hat alles Hand und Fuß gehabt und das hat funktioniert und die Aktie ist daraufhin wie von der Tarantel gestochen, nach oben geschossen. Ist noch nicht so lange her, da gab es sie unter 100, jetzt zuletzt teilweise über 200, also mal eben eine Kursverdopplung. Das Eigenkapitalforum übrigens, wer es nicht weiß, das findet immer im November statt, also November letzten Jahres. Also sieht man ja, so lange ist das noch nicht her, ein halbes Jahr. Und alles in allem, wie gesagt, bin ich da sehr zufrieden. Dennoch kurzfristig Chip-Aktien generell sehr, sehr heiß gelaufen. Und dass es da mal Rücksetzer gibt, auch bei einem Zulieferer wie Ixtron, haben wir es ja eben gesehen, ist da eigentlich ganz normal. Bei Verve Group hingegen ist die ehemalige Media und Games Invest oder so ähnlich hießen die. Da gab es zuletzt eher immer schlechte Nachrichten. Die Aktie daraufhin regelrecht abgestürzt. Versucht jetzt so ein bisschen sich zu erholen. Der Boden scheint gefunden. Sie strebt jetzt so nach oben. Der Abwärtstrend, der steile Abwärtstrend, muss man allerdings auch sagen, ist gebrochen. Aber ob da jetzt tatsächlich sich ein neuer Aufwärtstrend im Chart etablieren kann, muss man sehen. Wenn die Aktie das schaffen sollte, sich über die 1,50 nach oben zu bewegen, sich dort abzustoßen, dann wäre sicherlich noch eine Kurserholung Richtung 2 Euro möglich. Das wäre dann aber kurzfristig zumindest aus meiner Sicht das höchste der Gefühle. Wobei man sagen muss, wenn man sie um 1,50 kauft und dann knapp unter 2 verkauft, hat man auch 30% gemacht. Also das geht durchaus auch als Trade. Allerdings heute ist sie ja erstmal an der 1,50er Marke gescheitert, verliert 8%, 1,44,2 der Schlusskurs. Und von daher mal schauen, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, das ist keine Aktie, die ich mir für Buy and Hold ins Depot legen würde. Dann die Gewinnerseite: Otto Bock, Shelly Group und die CW Stiftung. Otto Bock erst vor kurzem an die Börse gegangen, zunächst eigentlich ganz gut gehalten, ganz gut geschlagen. Dann gab es auch hier eine kräftige Korrektur. Es gibt auch einige, die sagen, okay, die machen solche Prothesen und so weiter. Zum Beispiel Kriegsversehrte brauchen dann die Produkte und das ist dann alles nicht so schön. Auf der anderen Seite mein Papa, der ja vor mehr als 2 Jahren leider verstorben ist, der war schwer an Diabetes erkrankt und der brauchte dann auch solche Dinge, wie sie Otto Bock eben da zum Teil herstellt. Und von daher, ja, kann man das ja nicht nur so negativ sehen und nur auf Kriegsverletzungen oder so weiter schieben, sondern es gibt durchaus auch Krankheiten wie eben Diabetes, wo man sowas vielleicht dann auch mal braucht. Und von daher hätte ich jetzt keine Skrupel dazu investieren. Klar, profitiert man auch von Kriegen. Ja, da wird sicherlich auch die eine oder andere Prothese dann benötigt, aber alles in allem finde ich, dass das ein solides Unternehmen ist. Das Problem ist nur, die Aktie kam relativ teuer an die Börse. Die Korrektur, die danach kam, war insofern ganz okay, ganz gerechtfertigt. Jetzt hat sich die Aktie wieder nach oben geschwungen, ist noch nicht ganz da, wo sie mal im Top war. Aber ja, charttechnisch müssten sie halt auch über die 65 Euro, um ein Kaufsignal zu generieren. Sie ist knapp darunter und generell so Kurse über 60, das ist halt hier schon jetzt nicht ein Superschnäppchen, das muss man auch schon ganz klar so sagen. Dann Shelly Group, hatte ich zuletzt hier schon mal im Podcast, konnte da schon wenig mit der Aktie anfangen. Jetzt ist sie heute schon wieder auf der Gewinnerliste. Vielleicht sollte ich mich tatsächlich mal darum kümmern, was die Shelly Group denn eigentlich so macht. Ja, was man hier sagen kann, wenn man sich den Chart anschaut, dass es hier zum Teil auch wild zugeht. Die Aktie war im Top schon mal über 70, ist dann in relativ kurzer Zeit unter 45 gefallen, jetzt zuletzt wieder auf dem Weg nach oben. Habe jetzt hier mal schnell aufgerufen. Bei der Shelly Group handelt es sich um einen international tätigen, aber in Bulgarien beheimateten Technologiekonzern, im Hauptsitz in der Stadt Sofia, also der Hauptstadt von Bulgarien. Hieß früher mal Alterco und ist im Bereich Internet of Things und Smart Home tätig. Also so ein bisschen Konkurrent von Kontron, könnte man vielleicht sagen. Ja, das würde dann vielleicht auch diese wilde Kursfahrt mal stark nach oben, mal nach unten erklären. Kontron ist ja ähnlicher Kursverlauf und generell das Thema Internet of Things, das wurde, glaube ich, schon vor 15 Jahren oder so mal gehypt. Aber so wirklich nachhaltig erfolgreiche IoT-Aktien, um das mal abzukürzen, habe ich jetzt nicht kennengelernt. Da war tatsächlich Kontron noch eine der besten und dann Zebra Technologies, wobei die machen dann so Strichcodes. Also ob das dann unbedingt Internet of Things ist, sei mal dahingestellt. Naja, wie dem auch sei, Shelly Group auf jeden Fall zuletzt öfter auf der Gewinnerliste gewesen, muss man definitiv mal im Auge behalten, zumal Bulgarien, da gibt es jetzt auch nicht so viel, wo man investieren kann. Also wenn das wirklich ein erfolgsversprechendes Unternehmen ist, sollte man sich das mal auf die Watchlist packen. Ansonsten kann ich zu der Aktie eben wenig sagen. Und was man sich auch fragen muss, wenn die in Bulgarien Sofia beheimatet sind, warum gehen die eigentlich dann in Deutschland in die Börse? Okay, anderes Thema, aber könnte man auch mal untersuchen. Ja, und der Tagesgewinner, CW Stiftung und Co. KGaA, das sind die mit dem Fotobuch, machen immer ja vor hauptsächlich den Weihnachtsfeiertagen natürlich mit dem Fotobuch auch sehr, sehr gute Geschäfte. Ansonsten, ja, ich habe die Aktie in den letzten Jahren teilweise ja sehr intensiv auch auf meinem damals noch Videoblog verfolgt. Und es war immer so, dass das jetzt kein schlechtes Unternehmen ist, dass die Aktie auch selten richtig gecrashed ist. Aber jetzt so wirklich der ganz große ja, Hype nach oben, den gab es auch selten. Zuletzt läuft die Aktie seitwärts, tendenziell so ein bisschen abwärts, nachdem sie zwischenzeitlich mal Kurssprünge Richtung 140 hingelegt hat. Jetzt, wie gesagt, unter 100, so ein bisschen seitwärts, abwärts. Charttechnisch muss man sagen, um die 90 liegt eine charttechnisch wichtige Unterstützung. Dann nochmal so im Bereich zwischen ja, 80 und 85. Und da könnte dann definitiv, wenn es noch ein bisschen weiter abwärts geht, der Boden dann auch liegen. Auf der Oberseite 100, 110. Also das ist schon eine Aktie, die sich sehr lange Zeit sehr, sehr stark seitwärts bewegt. Und da kann man mal versuchen, sie unten vielleicht abzugreifen und dann oben wieder zu verkaufen. Aber jetzt, ja, die ganz große Top-Aktie oder Top-Favorit von mir ist das nicht. Dann der TecDAX, heute zwar mit einem Minus von 13,36 Punkten oder 0,35%, 3766,36. Aber zuletzt auf jeden Fall wieder gut nach oben gestiegen und nach wie vor 3.900 bis 4.000, was ja jetzt wieder so ein bisschen in Schlagdistanz ist. Das ist die entscheidende Hürde, da müsste der Index drüber. Wenn er das schaffen sollte, kriegen wir größere Kaufsignale und das wäre natürlich sehr positiv. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite, Siltronic, Aixtron und Elmos Semiconductor. Elmos Semiconductor und Aixtron haben wir schon besprochen. Siltronic kann man kurz machen. Haben wir auch im Total Return Börsenbrief Musterdepot über ein Hebelprodukt. Haben da, glaube ich, mittlerweile mehr als 300% plus mit dem Hebelprodukt. Und hier war die Spekulation einfach, generell Siltronic als Unternehmen gefällt uns nicht so gut. Würden wir eigentlich nicht investieren. Aber kurzfristig glauben wir, aufgrund dieses KI-AI-Chip-Booms, werden so viele Chips nachgefragt, dass die Hersteller kaum hinterherkommen. Und das gilt dann auch für die Wafer-Hersteller. Die Wafer sind die Grundlage eines jeden Computerchips. Und normalerweise gibt es in Asien große Hersteller, die diese Wafer eben produzieren, aber die kommen mit der Produktion nicht nach. Und dann ist das so ähnlich wie damals bei SMA Solar, als in den USA Joe Biden mit Solarsubventionen um sich geschmissen hat. Da brauchte man Wechselrichter. Irgendwann waren die Chinesen, waren die amerikanischen Unternehmen allesamt ausverkauft, Enphase Energy, Solar Edge und wie sie alle hießen und heißen. Und dann hat man am Schluss eben auch die Wechselrichter bei SMA Solar bestellt, weil man eben überhaupt Wechselrichter braucht. Und so ähnlich ist das jetzt bei den Wafern. Wer Computerchips produzieren möchte, braucht Wafer. Und wenn er sie eben in Asien oder von irgendwelchen asiatischen Herstellern nicht mehr bekommt, weil die nicht mit der Produktion hinterherkommen, dann greift man eben zu denen von Siltronic. Das soll jetzt nicht heißen, dass Siltronic minderwertige Qualität liefert, im Gegenteil. Wahrscheinlich sind die sogar besser wie diese Produkte in Asien. Aber es sind eben dann die Produktionsstätten in Deutschland bei Siltronic in erster Linie. Das heißt, die Energiekosten höher, die Arbeitskosten höher. Und warum soll ich für einen Wafer dann ja 20%, 30%, 40% mehr bezahlen als bei einem asiatischen Billiganbieter? Das mache ich im Normalfall nicht, auch wenn die Qualität vielleicht bei Siltronic ein bisschen höher sein mag. Da schaue ich dann eher auf den Preis, weil die Qualität wird auch nicht so viel höher sein wie der Preis. Das muss man auch ganz klar sagen, weil es ja doch dann eher einfache Produkte sind. Und deswegen Siltronic eigentlich, wie gesagt, ein Unternehmen, was uns so gar nicht eigentlich gefallen würde. Aber eben aufgrund dieses enormen Booms im Chip-Bereich und der enormen Nachfrage nach Wafer muss man eben dann auch auf die ausweichen. Und da machen die auch gute Geschäfte und dementsprechend ist die Aktie zuletzt dann auch explodiert. Die Gewinnerseite: Otto Bock, Nagaro, Ionos Group. Otto Bock hatten wir schon, Nagaro, da halten wir nach wie vor nicht besonders viel von. Hatten wir auch schon des Öfteren als Short-Kandidat. Und das hat bisher ja wunderbar funktioniert im Total Return Börsenbrief. Warum? Naja, alleine schon das Management hier, also ganz abgesehen davon, dass der sich da irgendwie irgendwelche komischen Namen für den Weltfrieden da gibt, wobei mittlerweile ist er, glaube ich, wieder zu seinem ursprünglichen Namen zurückgekehrt, muss man sagen, in der Vergangenheit war es so, es gab eine Short-Attacke auf die Aktie, auf das Unternehmen. Dann hat man das Management gefragt, ja, was sehen die Shortseller da, ist da was im Argen? Das wurde dann dementiert und wenige Tage später auf dem Kapitalmarkttag hat man dann seine Prognosen gesenkt und ein Management, das so vorgeht, ja, da halten wir wenig von und deswegen meiden wir strikt solche Aktien und das hat sich bisher bei Nagaro auch ausgezahlt. Leider muss man sagen, für zumindest die Aktionäre, die da auf der Long-Seite aktiv sind. Ja, und Ionos Group, die sind bei uns im TAC-Musterdepot, haben wir seinerzeit sehr, sehr günstig eingekauft, kurz nach dem Börsengang, teilweise auch ein bisschen zu früh schon gekauft, aber letztlich haben wir dann fast am zwischenzeitlichen Top dann auch größere Teilgewinnmitnahmen gemacht. Die Aktie ist anschließend deutlicher gefallen, jetzt wieder auf dem Weg nach oben, ganz grundsätzlich aus dem United Internet, Ralf Dommermuth Universum und grundsätzlich gutes Unternehmen, bei dem wir ganz klar glauben, dass hier die Aktie langfristig weiter gut performen wird und dementsprechend sind wir da auch froh, dass wir die Position in unserem Musterdepot da haben. Ja, und damit noch zum US-Markt. Zunächst der Dow Jones, der heute am Handelsende ein Plus von 95,31 Punkten oder 0,19% verzeichnete, 49.704,47. Auch hier muss man sagen, ja, er lag im Tagesverlauf eigentlich immer so um die Nulllinie, leicht im Plus, ja, der DAX war ja eher leicht im Minus immer, der Dow Jones den Tag über leicht im Plus, aber so wirklich nach oben hieven konnten die Bullen ihn nicht. Am Ende hat er nicht ganz auf Tageshoch geschlossen, aber doch in Richtung der Tageshochs, was schon mal positiv ist, knapp unter der Marke von 50.000. Da müsst ihr noch drüber, zumal der Dow Jones ja auch der einzige der großen US-Leitindizes ist, der noch nicht wieder neue Allzeithochs erklimmen konnte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, IBM, International Business Machines, auch Big Blue genannt, zuletzt ja stärker unter Druck geraten und hier scheint die Korrektur auch weiterzugehen. Gab hier Quartalszahlen, die nicht so gut vom Markt aufgenommen wurden, aber man gilt so ein bisschen auch als KI-Verlierer, weil man beispielsweise ja hier Experten für ältere Programmiersprachen hat, mit denen man bisher sehr, sehr gutes Geld verdienen konnte, weil oftmals diese Programmiersprachen quasi noch genutzt wurden, gerade bei Banken und so weiter. Und es gab halt wenige Experten, die das noch dann, wenn da mal Fehler waren, wenn da was zu überprüfen war, die das machen konnten. IBM hatte diese Experten, hat die dann eben teuer, wie soll man sagen, vermietet. Und jetzt gibt's aber die KI, die das Ganze dann auch kann, die das Ganze vielleicht auch auf neuartige Programmiersprachen portieren kann, wenn man so will. Und das, so zumindest die Erzählung, soll dann bei IBM auch so ein bisschen in die Geschäfte schneiden. Wie dem auch sei, ob das so ist, sei dahingestellt. Die Aktie zuletzt jedenfalls im Korrekturmodus, aktuell unter $225 gefallen. Und ja, der ganz große Fan von IBM bin ich jetzt insbesondere zu den Höchstkursen, die wir vor kurzem gesehen haben, nicht mehr gewesen. So langsam wird die Aktie allerdings auch wieder interessant, so im Bereich ja, $200, noch ein Tick tiefer wie jetzt, etwa 10% auf der Unterseite, da könnte man langsam sich mal auf Schnäppchenjagd begeben. Dann Walt Disney zuletzt nach Quartalszahlen angesprungen, heute ein paar Gewinnmitnahmen. Generell Walt Disney nach wie vor das Problem, dass man eigentlich ein tolles Unternehmen ist, was aber in der Vergangenheit nicht immer besonders toll gemanagt wurde. Man hieß ja teilweise Vogue Disney, das sagt schon alles. Go Vogue, go Broke, also hier wäre ich nach wie vor auch vorsichtig. Da bräuchte man mal wieder richtig Zug drin, muss man sagen. Und dann Nike hatte ich ja eben schon angesprochen, Adidas ja heute auch im DAX unter Druck. Hier nach wie vor lässt der Turnaround auf sich warten, wobei hochrangige, ja, Manager Wobei der ja bald Ex-Apple-Chef Tim Cook ist ja kein Nike-Manager, aber er sitzt da immerhin im Aufsichtsrat, zuletzt eben massiv Aktien gekauft haben, was tendenziell ein positives Zeichen ist. Aber der Turnaround lässt eben weiter auf sich warten und das gilt sowohl, was die Geschäftsentwicklung angeht, wo Nike zuletzt halt nicht mehr überzeugen konnte, als aber auch, was den Aktienkurs angeht. Aber das eine spiegelt das andere ja. Also insofern da nach wie vor Vorsicht geboten. Ich glaube nach wie vor, dass Nike oder Nike sich längerfristig wieder deutlich erholen wird. Aber kurzfristig sieht das noch nicht unbedingt danach aus, als würde das schon beginnen. Dann die Gewinnerseite: Cisco Systems, Honeywell International und Caterpillar. Cisco Systems jetzt auch stärker auf den Bereich Cybersecurity ausgelegt. Zuletzt nach Quartalszahlen nochmal ein bisschen zurückgekommen, dann aber durchgestartet. Das einzige Problem, was ich mit der Aktie habe: ich hatte gesagt, sie kann so bis 100, $105 steigen. Da sind wir jetzt fast 98, 72, der heutige Schlusskurs. Also da ist dann nicht mehr so viel Potenzial. Und vor allen Dingen bei 100 bis 105 haben wir dann auch eine Bewertung, die ist dann relativ stark ausgereizt. Wobei, wenn natürlich Cisco auf einmal als KI- oder AI-Gewinner gilt, steigt sie vielleicht auch noch weiter, siehe Intel. Dann Honeywell International, die sind sich dabei am Aufspalten, haben ja schon ein erstes Unternehmen auch abgespalten. Generell Konglomerat, jetzt nicht das Schlechteste, könnte so eine Art neue General Electric sein, wobei nicht ganz so explosiv in der Kursentwicklung, denn General Electric war natürlich ja viel stärker in der Krise, hat dann einen hochrangigen ehemaligen Danaher-Manager bekommen, der das Unternehmen in relativ kurzer Zeit, muss man sogar sagen, ja, auf links gedreht hat und General Electric dann in drei Konzerne aufgespalten und da läuft es jetzt mittlerweile wieder rund. Honeywell, da ist man wie gesagt nicht so tief in der Krise, man hat auch keine externen Manager deswegen gebraucht oder braucht sie nicht. Die Aufspaltung läuft und wir glauben, dass da noch Kurspotenzial vorhanden ist. Ja, und dann Caterpillar, da hat sich ja selbst als KI- oder AI-Gewinner bezeichnet. Die ganzen Rechenzentren, die gebaut werden, da muss natürlich auch vorher mal planiert werden, ausgeschachtet werden und so weiter. Und da ist die Nachfrage nach Baumaschinen groß, also nicht Bohrmaschinen, sondern Baumaschinen. Hoffe, man hat das richtig verstanden. Und hinzu kommt natürlich der Boom im Rohstoffbereich. Auch da werden die ganz großen Baumaschinen von Caterpillar natürlich verwendet. Und das alles spielt dem Unternehmen in die Karten. Man muss sagen, generell Caterpillar natürlich tolles Unternehmen, auch tolle Aktie. Allerdings jetzt bei fast $1.000, also das ist dann langsam auch ein bisschen Euphorie und da sollte man langsam ein bisschen vorsichtiger werden. Wer drin ist, soll sie laufen lassen, gerne mal Teilgewinne vielleicht mitnehmen, aber jetzt noch aufspringen, also das ist schon ja sehr gewagt. Dann der S&P 500, heute mit einem Mini-Plus von 13,91 Punkten oder 0,19%, 7.412,84. Dennoch natürlich neues Allzeithoch. Verliererseite Zoetis, Dollar General und Coterra Energy. Zoetis zuletzt nach Quartalszahlen heftig unter Druck geraten. Eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, Value-Unternehmen, Value-Wert, der ein bisschen, ja, in die Bredouille geraten ist, muss man sagen. Und das ist doch etwas überraschend, denn man ist hier eigentlich so im Bereich Tiermedizin ja unterwegs und eigentlich ja, ist das ein relativ solides Business. In der Vergangenheit die Aktie eigentlich auch meistens sehr gut gelaufen, hat auch gewisse Burggräben, aber zuletzt, wie gesagt, wird sie regelrecht rasiert. Ist noch nicht so lange her. Das war hier im Jahr 2021, Ende des Jahres 2021, stand die Aktie im Top bei $250. Mittlerweile werden noch etwas mehr als 75, heutiger Schlusskurs 76, 67 dafür bezahlt. Also da muss man definitiv mal genauer hinschauen. Zumal die Quartalszahlen, also ich habe sie jetzt nicht im Detail mir angeschaut, aber ich fand die jetzt nicht so grottenschlecht, dass die Aktie zuletzt nochmal so hätte ausverkauft werden müssen. Aber was ein bisschen ein Problem bei der Aktie ist, ich lese im Internet derzeit in vielen Foren Zoetis, das ist ja jetzt einer der klarsten Käufe. Das heißt, die Stimmung ist hier vielleicht noch nicht schlecht genug und da braucht es vielleicht noch weiter auf die Mütze, da muss der Kurs vielleicht nochmal 20, 25% fallen, ehe die Stimmung dann tatsächlich auch negativ genug ist und dann könnte man hier vielleicht antizyklisch mal rein. Dann Dollar General, amerikanischer Einzelhandel, Konsum läuft derzeit nicht rund. Die Aktie derzeit natürlich dann dementsprechend nicht gefragt. Man sieht das auch in den Fastfood-Ketten, selbst McDonald's, die Aktie zuletzt etwas unter Druck. Chipotle Mexican Grill kommt nicht auf die Beine und viele andere auch. Also das läuft da definitiv nicht rund, muss man ganz klar sagen. Und Coterra Energy aus dem Energiesektor, die Aktie ist zwischenzeitlich ja mal sehr, sehr stark gestiegen, ist noch nicht so lange her. Anfang diesen Jahres, da stand der Titel im Bereich $25, dann vor kurzem im Top bei knapp 37, hat also mehr als 50% zugelegt. Ja, und jetzt ist sie ein bisschen im Korrekturmodus, hat sie zuletzt schon mal gemacht, aber eigentlich wird sie immer so zwischen 30 und etwa $32 gefangen. aufgefangen. Aktuell 32,56 heutige Schlusskurs, also ein Tick nach unten mag noch möglich sein, aber dann sollten die Käufer auch wieder reinkommen. Dann die Gewinnerseite Corning, Coherent und Lumentum. Das ist natürlich der Glasfasersektor, der derzeit im KI- oder AI-Universum stark gespielt wird. Corning kennt man aus der Vergangenheit noch, da haben sie zum Beispiel dieses Glas, was beim iPhone verwendet wird, da mit diesem Touchscreen, das haben sie sehr gut hingekriegt. Bei dem ersten iPhone war ja noch so, da, wenn man da ein bisschen zu viel dran rumgetoucht hat, da hatte man dann immer sehr fettige Flecken und das hielt dann nicht so lange. Da hat dann Corning optimiert und war dann einer der großen Apple-Zulieferer. Mittlerweile ist man aber, wie gesagt, stark auf den Glasfaserbereich ausgerichtet. Die Aktie heute mit einem Kurssprung von 11%. Grundsätzlich, ja, gutes Unternehmen. Allerdings muss man auch sagen, über $200 ist die Aktie fundamental sehr, sehr teuer. Coherent, ähnlicher Fall, so aus dem Laserbereich ursprünglich mal kommen, aber geht jetzt auch in den Bereich der Datenübertragung halt, so Glasfaser und was da alles so gibt. Und die Aktie heute mit einem Kurssprung von über 13%, aber auch diese Aktie ist zuvor schon sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Hat sich jetzt in den letzten Wochen schon mehr als verdoppelt, fast verdreifacht, wenn man sich anschaut. Ende letzten Jahres lag der Kurs noch im Bereich 135 und jetzt gehen wir auf die 400 fast zu. Also da ist schon sehr, sehr viel Euphorie mittlerweile drin, aber die Hoss treibt die Hoss und noch sind wir vielleicht nicht ganz oben angekommen. Und ähnlich dann Lumentum, zuletzt auch zwischenzeitlich mal ein bisschen zurückgekommen. Klar, Dips gehören dazu. Die Aktie war schon mal über 1000, ist dann nochmal runtergedippt, unter $900, jetzt aber heute 1053,09 der Schlusskurs, ein Plus von fast 17%, genau genommen 16,57%. Und das sieht hier natürlich weiter gut aus. Und wie gesagt, das Problem ist, da baut sich natürlich so ein bisschen eine spekulative Blase auf, wenngleich das nicht mit der Dotcom-Bubble zu vergleichen ist, weil diese Unternehmen tatsächlich auch Geschäfte machen, also Umsatz und vor allen Dingen auch Gewinn haben, was damals in der Dotcom-Bubble die wenigsten eben hatten. Aber trotzdem werden die Bewertungen natürlich irgendwann zu hoch. Das Case-Shiller-KGV ist, glaube ich, mittlerweile wieder bei 40. Das war letztes Mal zur Dotcom-Bubble-Zeit so. Also da muss man schon aufpassen. Irgendwann wird der Wind drehen, aber solange der KI- oder AI-Trade läuft, solange die Musik spielt, muss man tanzen, heißt es so schön. Allerdings, es ist dann eben auch wie bei der Reise nach Jerusalem, irgendwann hört die Musik auf zu spielen und dann muss man schauen, dass man noch einen Stuhl bekommt. Also das Chance und Risiko muss man immer im Auge behalten. Deswegen, wenn ich solche Aktien im Depot hätte oder habe, lasse ich die Gewinne grundsätzlich laufen, aber nimm dann immer mal wieder Teilgewinne mit. Wenn ich zum Beispiel, Lumentum habe ich jetzt persönlich nicht, aber wenn ich die jetzt irgendwann, weil ich nicht bei 400 gekauft hätte, dann hätte ich halt bei 800 mal was rausgenommen, dann würde ich jetzt über 1000 vielleicht mal wieder was rausnehmen und alles in allem kann dann die Aktie weiterlaufen und ich reduziere mein Risiko, habe irgendwann gar kein Risiko mehr, weil ich meinen Einsatz raus habe und kann dann schauen, wie weit es geht. Ja, und dann zum Schluss noch der Nasdaq 100, heute mit einem Plus von 85,66 Punkten oder 0,29%, 29.320,66. Auf der Verliererseite Workday, Intuitive Surgical und Shopify. Workday, Shopify kennen wir schon, KI, AI, Verlierer, Softwareunternehmen. Angeblich ersetzt die KI oder die AI dort alles, deswegen diese Aktien unter Druck. Bei Workday muss man sagen, gibt es natürlich auch noch Managementprobleme, hat man den CEO ausgetauscht. Da muss man mal schauen, dass das Unternehmen und damit dann später auch die Aktie wieder auf die Beine kommt. Bei Shopify, die hatten zuletzt Zahlen, die eigentlich all over the place sehr, sehr gut waren, hat der Aktie aber kurzfristig auch nichts genützt und sie hat trotzdem auf den Deckel bekommen. Deswegen bei solchen Aktien muss man kurzfristig ein bisschen aufpassen, aber mittellangfristig ergibt sich bei solchen Aktien natürlich bald auch eine gute Chance, beziehungsweise wenn man es über Sparpläne einsammelt, wahrscheinlich auch jetzt schon. Und dazwischen Intuitive Surgical als Verlierer, da habe ich jetzt keine konkreten Meldungen eigentlich gefunden. Allerdings hatte ich zuletzt eine Frage in meinem Tax-Service danach, da war die Aktie so um die 450 und ich hatte damals gesagt, naja, charttechnisch wären noch so 420 bis 425 drin. Heutiger Schlusskurs 420,21, also das sind ziemlich genau die $420. Aus charttechnischer Sicht müsste man sie jetzt kaufen. Fundamental muss man sagen, Intuitive Surgical ist traditionell kein Schnäppchen, die Aktie ist also immer recht teuer und das gilt auch jetzt, aber es ist eben auch höchste Qualität, ein Unternehmen aus der Medizintechnik, das aber auch Robotik mit einbezieht, das natürlich auch künstliche Intelligenz in Zukunft verstärkt mit einbezieht, also da spielt man mehrere Trends gleichzeitig und wie gesagt, eigentlich ein tolles Unternehmen, habe ich seinerzeit, als ich bei einem anderen Börsenbrief als Chefredakteur aktiv war, mal vorgestellt, das hat dann ein Fondsmanager damals gelesen, diese Analyse, und hat dann meinen damaligen Chef, meinen Vorgesetzten angerufen und hat gesagt, das wäre eine ganz tolle Analyse gewesen und er hätte die Aktie jetzt auf Basis dieser Analyse in seinen Fonds gekauft. War, glaube ich, einer von der Deka. Ja, und war auf jeden Fall cool. Gab dann natürlich auch ein Lob damals von meinem Chef. Heute bin ich ja selbstständig, da brauche ich dann nicht mehr drauf zu achten. Und Das ist definitiv etwas, was in Erinnerung geblieben ist. Ja, und dann die Gewinnerseite noch: Seagate, Western Digital und Qualcomm. Qualcomm aus dem Chipsektor hat etwas gebraucht, um anzuspringen, aber mittlerweile springt alles, wo irgendwie Chip-Chip draufsteht, an. Chip-Chip, hurra, kann man nur sagen. Man schaue sich einfach auch mal den Philadelphia Semiconductor Index, den SOX dazu an, der mittlerweile über 12.000 Punkte gestiegen ist. Auch krass. Ja, und die beiden anderen Titel, ja, werden im Prinzip ja auch so diesem Sektor zugeordnet, Western Digital und Seagate, wobei das sind ja eigentlich jetzt nicht die klassischen Chip-Unternehmen, die sind ja eigentlich eher Festplattenhersteller beziehungsweise heute SSDs und so weiter. Gerade Seagate mit seiner HAMR-Technologie, also HAMR, habe ich auch schon mal drüber berichtet. Ganz interessant, ich hatte auch insbesondere Seagate damals in diesem LS Exchange Interview vorgestellt, da habe ich übrigens jetzt demnächst wieder einen Termin über Pfingsten, da habe ich da wieder Rede und Antwort stehen, mal schauen, welche Aktien ich da ausgrabe. Ja, und die Aktien laufen wie geschnitten Brot. Bei Western Digital muss man natürlich noch sagen, deren Tochter SanDisk, die sie ja an die Börse wiedergebracht haben, die Aktie läuft natürlich auch wie geschnitten Brot, auch wenn es jetzt heute mal 1% abwärts ging, aber die Aktie steht mittlerweile über 1.500 Dollar, das muss man sich vorstellen. Und von daher profitiert natürlich auch der Mutterkonzern ein bisschen von dieser guten Stimmung. Ja, alles in allem, US-Märkte weiter on fire. Der deutsche Markt hängt ein bisschen hinterher, was aber auch Gründe hat. Der Kryptomarkt, angeführt von Bitcoin und Ethereum, sieht ganz gut aus. Jetzt heute ist es ein bisschen länger geworden als üblich, fast eine Stunde. Dafür gab es ja letzte Woche keinen Podcast. Ich hoffe, dass es euch dann trotzdem gefallen hat, dass es euch nicht zu lang ist. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne auch das erwähnen, lobend erwähnen bei den ganzen Plattformen, wo man Bewertungen abgeben kann, Daumen nach oben und vielleicht einen positiven Kommentar dazu schreiben. Ja, und damit möchte ich mich dann für heute von euch allen verabschieden. Wünsche allen noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht. Und dann hören und sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.